Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das Magazin Politico nannte diese Wahl die weltweit wichtigste in diesem Jahr. Und von einer Schicksalswahl oder Richtungswahl ist mit Blick auf diese Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei am kommenden Sonntag allemal die Rede. Geht es doch um die Frage, ob Recep Tayyip Erdogan nach 11 Jahren als Premierminister und 10 Jahren als Präsident noch einmal wiedergewählt wird und eine weitere, dann dritte Präsidentschaft bekommt, oder ob seine Ära zu Ende geht und ein Bündnis aus 6 Oppositionsparteien ihn aus dem Amt verdrängen kann, um dem Land eine neue Richtung zu geben. Die Chancen dafür stehen so gut wie nie, sagen Umfragen, was Erdogan immer wieder dazu veranlasst, seine Herausforderer in Misskredit zu bringen, indem er sie zum Beispiel als liederliche Trunkenbolde bezeichnet.
Hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ay yaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz.
Der gemeinsame Spitzenkandidat der Opposition setzt auf ganz andere, auf kompromissbereite Töne und sendet vor allem positive Botschaften. Gemeinsames Ziel sei die Rückkehr zur Demokratie, sagte Kamal Kılıçdaroğlu zum Beispiel im Interview mit den Tagesthemen.
Was uns zusammengeführt hat, ist die Sehnsucht nach Demokratie. Dieses Land braucht die Demokratie. Besonders die Jugend ruft immer lauter danach. Die Türkei hat stark an Vitalität eingebüßt, da keine Demokratie existierte und alle Macht bei einer Person lag.
Und damit noch einmal herzlich willkommen zu dieser Sendung unmittelbar vor den Wahlen in der Türkei. Ich begrüße in Essen den Politikwissenschaftler von der Internationalen Hochschule Essen und Türkei-Experten Burak Çopur. Ich begrüße im ARD-Studio in Istanbul unseren Korrespondenten Uwe Lüb. Und ich begrüße hier im Studio in Berlin die freie Journalistin Nalan Sipar. Sie nennt sich selbst YouTubige Journalistin, hat sie mir gerade eben erzählt. Und ich begrüße den Obmann des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, den SPD-Politiker Nils Schmidt. Schönen guten Abend Ihnen allen. Vielleicht versuchen wir in einer ganz kurzen Einstiegsrunde die Bedeutung dieser Wahlen ein bisschen zu verorten, Frau Sipar. Der Politikstil und der Typus der beiden Spitzenkandidaten könnte unterschiedlicher nicht sein. Wie kann man sie beschreiben?
Sowohl äußerlich als auch inhaltlich eigentlich. Wenn man sich Kemal Kılıçdaroğlu anschaut, wie er aussieht, nämlich er hat immer nur ein weißes Hemd an, die Ärmel sind immer hochgekrempelt, er trägt immer ein Armband in den Farben seiner Partei und gibt immer milde Töne von sich, hat eine Sprache, die alle Minderheiten einschließt, die Kurden, die Aleviten, Frauen, die Kopftuch tragen, und wird deswegen auch vielleicht als der Opa beschrieben, also Dede auf Türkisch.
Man sagt auch der türkische Scholz, nicht?
Ich weiß nicht, ob ich den so bezeichnen würde, aber auf der anderen Seite haben wir auf jeden Fall einen Mann, der entsprechend seiner Zielgruppe immer mit einem Anzug auftritt, immer staatsmännisch, ziemlich aggressiv, drohend, schließt mittlerweile fast alle Oppositionellen aus, nennt sie Terroristen, nennt sie alle von der LGBTI-Community mittlerweile.
Wir haben es auch gerade schon im Ton gehört. Genau.
Also ziemlich unterschiedlich.
Wofür stehen die beiden Kandidaten, Herr Çopur? Für eine gänzlich andere politische Kultur, unterschiedliche politische Kultur?
Ja, schönen Gruß an die Runde, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihre Antwort haben Sie, glaube ich, schon mit Ihrem Einspieler ganz gut sozusagen gegeben. Also Erdogan kommt natürlich aus einer ganz anderen politischen Kultur als islamisch-konservativer Politiker mit zunehmend islamistischen Tendenzen. Ein ehemaliger Straßenkämpfer, ein lauter Raufbold, wie wir es im Einspieler gehört haben, der aus dem Machu-Viertel Kasımpaşa in Istanbul stammt und sozusagen doch sehr stark spaltet und provoziert und politisch von der Kultur her für das autokratische Präsidialsystem steht. Kemal Kılıçdaroğlu hingegen ist ja bekanntlich ein ehemaliger Finanzbürokrat, eher ruhig und besonnen, bescheiden in seiner Art. Er dreht ja seine YouTube-Videos immer aus seiner ganz bescheidenen Küche. Aber auch, im Gegensatz zu Erdogan, ein Saubermann, der nicht korrupt ist, der frei von Vetternwirtschaft ist und politisch ganz klar für eine parlamentarische Demokratie steht.
Wird die Wahl, Uwe Lüb in Istanbul, wird diese Wahl zum Referendum über Erdogan?
Ja, ich würde sagen, ein ganz klares Ja, weil Erdogan hat ja mit dem Zuschnitt des gesamten politischen Systems auf sich, mit diesem Präsidialsystem, der außerordentlich starken Position des Präsidenten darin, also derzeit Erdogan selbst, er hat ja die Macht gewissermaßen bei und auf sich konzentriert. Man kann vielleicht nicht sagen, l'état c'est moi, nach Ludwig dem 14., der Staat bin ich. Aber es geht schon ein Stück weit in die Richtung und damit steht er auch im Zentrum der Wahl. Und die lässt sich am Ende tatsächlich zuspitzen auf die Frage, das hört man auch immer wieder bei den Menschen hier, bist du für Erdogan oder gegen ihn? Mhm. Und auch diejenigen, die nicht pro Kılıçdaroğlu sind, aber Erdogan weghaben wollen, wählen deshalb wahrscheinlich den Oppositionskandidaten. Ja, es ist nach meiner Einschätzung eine Art Votum für oder gegen Erdogan.
Und markiert, Herr Schmidt, diese Wahl auch eine politische Wegscheide zwischen Autokratie und Demokratie?
Auf alle Fälle, in den letzten 10 Jahren hat Erdogan Rechtsstaat und Demokratie und auch die individuellen Freiheiten in der Türkei massiv abgebaut. Und jetzt bietet sich eine Chance, durch demokratische Wahlen das Ruder rumzureißen. Die Türkei hat eine tief verankerte demokratische Überzeugung. Die Menschen gehen davon aus, dass das, was sie in die Wahlurne einwerfen, auch am Ende wieder rauskommt. Wir hoffen, dass das auch diesmal so sein wird. Wenn das diesmal nicht gelingt, Erdogan abzuwählen, dann werden sich die autoritären Tendenzen verhärten und es wird immer schwieriger sein für die Zivilgesellschaft, für Medien zum Beispiel übers Internet dagegen zu halten.
Da werden wir noch drüber sprechen, natürlich. Sie haben es erwähnt, er hat einen strammen autokratischen Kurs eingeschlagen. Vielleicht muss man eingangs unserer Sendung daran erinnern, dass er ja eigentlich als Reformer angetreten ist im Jahr 2002, als er Premier wurde.
Das ist richtig so und die ersten Jahre waren auch von einer gewissen Öffnung wirtschaftlich und gesellschaftlich geprägt. Auch das Zurückdrängen der Rolle des Militärs im politischen Leben, erste Gespräche rund um die Kurdenfrage, das hat uns allen Hoffnung gemacht. Die Möglichkeit des EU-Beitritts schien näher zu rücken. Allerdings ist deutlich geworden, dass es Erdogan vor allem um den eigenen Machterhalt ging. Spätestens mit der Einführung des Präsidialsystems sind auch die gewachsenen demokratischen Institutionen geschwächt worden. Es ist alle Macht, alle Entscheidungsgewalt im Palast, wie man sagt, im Präsidentenpalast konzentriert worden. Und die politischen Ergebnisse sind immer schlechter geworden. Das zeigt auch an, dass ein starker Mann eben nicht Gutes bewirkt, sondern im Fall der Türkei eindeutig zur Verschlechterung der Lage beigetragen hat, weil Checks and Balances geschwächt worden sind.
Wo würden Sie denn, Herr Csopo, den Bruch ansetzen, den Wechsel von einem demokratischen Erdogan zu einem autokratischen Erdogan? War das letztendlich der Putsch von 2016, der Putschversuch?
Ich würde den noch ein bisschen früher ansetzen, im Jahr 2011. Mhm. Nämlich als Erdogan haushoch die dritte Wahl bereits gewonnen hat. Ich glaube, da fing auch ein bisschen die Machttrunkenheit von ihm an. Und natürlich dann auch mit den Gezi-Protesten und den stichhaltigen Korruptionsvorwürfen, die gegen ihn 2013 über verschiedene YouTube-Kanäle veröffentlicht worden sind, fing sozusagen eine klare autokratische Tendenz bei ihm an. Und seit dem gescheiterten Militärputsch hat er im Prinzip sein autokratisches Präsidialsystem weiter aufgebaut und hat natürlich auch, was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, den Rechtsstaat sozusagen abgeschafft. Es gibt im Prinzip keine unabhängige Justiz. Die Justiz ist politisiert und das zeigt eigentlich auch den Zustand der türkischen Demokratie.
Ja. Kann man, Frau Sipper, dieses Charakteristikum des autokratischen Staates ganz besonders am Umgang mit der Pressefreiheit, mit den Medien festmachen? Wie würden Sie die beschreiben?
Definitiv. Mittlerweile sagen fast alle Journalistinnen und Journalisten in der Türkei, Silivri Soğuktur. Silivri ist ein Gefängnis in der Türkei, wo die meisten Journalisten reingesteckt werden, wenn sie etwas Kritisches sagen. Ich glaube, allein die Tatsache, dass so ein Spruch sich innerhalb der Gesellschaft festgesetzt hat, zeigt sehr viel oder sagt sehr viel über die Meinungsfreiheit im Lande aus. Es geht so weit, dass Menschen, die, also diese Journalisten machen sehr viele YouTube-Live-Sendungen, weil die Besten wurden gefeuert aus den vielen großen Medienhäusern und sie haben eigene YouTube-Kanäle aufgebaut, wo sie dann ihren Journalismus weiter betreiben. Und selbst wenn sie in die Sendung gehen...
Weil er eben YouTube nicht schließen kann, nicht?
Noch nicht. Man weiß es nicht. aber... Selbst wenn diese Personen live gehen, wenn diese Kolleginnen und Kollegen live gehen, gibt es sehr viele Kommentare von Zuschauern, die dann sagen, ach, pass mal bloß auf, sag das lieber nicht, weil also diesen Spruch, dieser Spruch sitzt sehr viel fest in den Köpfen der Menschen. Ich glaube, das macht auch sehr viel mit diesem Verständnis und dem Gefühl der Freiheit der Menschen.
Der Gegenspieler ist Kamal Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu.
Ich übe das noch.
Ich weiß, Sie haben es auch vor der Sendung noch geübt.
Ich danke für die Hilfestellung. Er ist Alüp, der Exponent eines Sechs-Parteien-Bündnis. Können Sie mal kurz beschreiben, wofür diese sechs Parteien stehen und was sie eigentlich zusammenhält, außer dem Ziel, eben Erdogan abzuwählen?
Na gut, das ist das eine Ziel, ihn abzuwählen und zum anderen dieses Präsidialsystem zurückzudrehen und zurückzukehren zu einer parlamentarischen Demokratie, also so, wie wir es in und aus Deutschland kennen. Und das ist wirklich die große Klammer, denn es ist ja fast ein Wunder, dass es dieses Bündnis aus sechs Parteien gibt, weil es ein sehr breites Spektrum ist, von nationalistischen, religiösen, sehr streng religiösen Parteien bis hin zur CHP, also der kemalistischen, sozialdemokratisch orientierten CHP und in diesem Bündnis sicherlich die, wenn wir das auf dem politischen Spektrum verorten wollen, am weitesten links stehende Partei. Und wir haben ja da auch wirklich Kräfte, die zum Teil gegeneinander wirken. Wir haben das in dem Bündnis erlebt Anfang März. Da wäre es nämlich fast zerbrochen, als Meral Akşener, die eine starke Rolle hat, die Vorsitzende der übersetzt sogenannten guten Partei, einer eher Mitte-konservativ, vielleicht ein bisschen liberal, wirtschaftsliberalen Partei, als sie dieses Bündnis verlassen wollte und kurzzeitig sogar verlassen hat und es einer gewissen Überredungskunst der Bürgermeister von Istanbul und Ankara, İmamoğlu und Yavaş, bedurft hat, sie wieder ins Bündnis zurückzubekommen. Die große Klammer, wie gesagt, ist tatsächlich die Rückkehr zu einem vielleicht demokratischeren System, zum parlamentarischen System und die Abschaffung dieser Präsidialautokratie, kann man sie vielleicht auch nennen.
Die HDP ist nicht mit in diesem Bündnis dabei. Die HDP ist Sammelbecken der Kurden. Warum ist das so, Herr Çupur?
Also es gibt ja durchaus eine ganze Menge Kurden, die nicht HDP wählen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Sammelbecken. Es haben sehr viele kurdische Wählerinnen und Wähler in der Vergangenheit auch Erdogan unterstützt. Es werden sicherlich auch dieses Mal wieder welche tun. Aber wahrscheinlich, das zeigen auch Umfragen, bei weitem nicht so viele wie früher. Und gerade bei der Präsidentschaftswahl liegt mittlerweile in einigen türkischen Regionen Kılıçdaroğlu weit vor Erdogan. Die HDP passt natürlich nicht in dieses Bündnis rein, weil so wie ich es gerade beschrieben habe, wenn die CHP die am weitesten links stehende Partei ist und die HDP, die im Übrigen auch nicht nur auf kurdische oder Politik für Kurden zu reduzieren ist, sondern möglicherweise eine der ganz wenigen in der Türkei ist, die etwa sich auch um umweltpolitische Belange kümmert und dafür stark macht. Diese HDP passt einfach nicht in diese Partei, die würde man mit einer SADET oder auch der İYİ-Partei nicht unter einen Hut bringen.
Frau Sipa.
Da würde ich gerne einbringen wollen, dass die HDP eigentlich die drittgrößte Kraft im Parlament ist. Die Frage ist, warum hat das Sechserbündnis, das sich das Bündnis der Nation nennt, eine so starke Partei nicht da reingenommen? Und Sie hatten das eben aus Istanbul ganz gut gesagt. Die Vorsitzende der İYİ-Partei, eine Partei, die sich von der ultranationalistischen MHP abgespalten hat, sie hat sogar damit gedroht, wenn HDP da reinkommen würde, würde sie das Bündnis aufkündigen. Genau, das ist ein Problem. Und das, ich glaube, das Altılı Masa, also das Sechserbündnis, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, ehrlich gesagt. Erstens aufgrund der Tatsache, dass sie die kurdischen Wähler und Wählerinnen da nicht eingeschlossen haben. Sie haben noch nicht mal den Vorschlag gebracht, dass die HDP mit eingeschlossen werden sollte, weil sie Angst hatten natürlich von Erdogan als die Terroristen oder als diejenigen bezeichnet zu werden, die mit der PKK kooperieren würden. Das ist natürlich reines Propaganda, aber darauf sind sie eingefallen und sie haben das nicht gemacht. Und da ist noch eine Partei innerhalb dieses Sechserbündnisses, nämlich die Saadet Partisi, die Partei der Glückseligkeit. Und diese Partei ist gegen die Istanbuler Konvention. Istanbul steckt sogar in dieser Konvention als Name drin. Das ist eine Konvention gegen Gewalt gegen Frauen. In diesem Sinne muss man sich fragen, also wie viel wird sich tatsächlich in der Türkei ändern, selbst wenn das Sechserbündnis gewählt wird?
Mhm. Herr Lüb, wer wird denn die Wahl entscheiden? Werden die kurdischen Stimmen mit Wahl entscheidend sein? Werden die vielen Jungwähler mit Wahl entscheidend sein? Wie beurteilen Sie das? Es sind, glaube ich, 6 Millionen Jungwähler zwischen 18 und 22, habe ich gelesen.
5 Millionen sollen es dann letztlich sein. Das war zumindest das, was wir neulich gehört haben vom Statistikamt. Also 5 Millionen junge Wähler und Wählerinnen sind es auf jeden Fall. Und ja, die haben natürlich ein sehr großes Gewicht. Die meisten von denen, das wissen wir spätestens seit 2021, da gab es von der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Türkei eine sehr interessante Umfrage. Und ein zentrales Ergebnis war 3/4, also 75%, 3 von 4 der jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 würden das Land lieber heute als morgen verlassen, weil sie hier für sich keine Perspektive mehr sehen. Und das wird sich sicherlich am Wahltag auch niederschlagen und ganz bestimmt nicht zugunsten von Erdogan. Das ist die eine große Gruppe. Aber es gibt ja noch andere. Die kurdischen Wählerinnen und Wähler haben wir schon angesprochen. Ich denke, dass dort die Unterstützung, die es mal gab für Erdogan, geschwunden ist, ganz deutlich. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die man auch nicht unterschätzen sollte. Das klingt blöd, sie als Gruppe zu bezeichnen, weil es ein großer, statistisch sogar der größte Teil der Gesellschaft ist, nämlich die Frauen. Und da hat Frau Sipper ja gerade auch schon die Istanbul-Konvention, den Ausstieg der Türkei aus dieser, auch noch nach der Stadt Istanbul benannten Konvention, angesprochen. Und ich glaube schon, dass viele Frauen in diesem Land mit der Regierung von Erdogan einfach nichts mehr anzufangen wissen. Und wenn man sich diese ganzen Gruppen mal anschaut, dann müsste das zahlenmäßig eigentlich so wahnsinnig viele Stimmen für bzw. gegen Erdogan und in dem Falle dann für Kılıçdaroğlu bringen. Aber an der Stelle müssen wir auch erwähnen, es sind nicht nur diese beiden Kandidaten im Rennen. Es gibt auch noch den Muharrem İnce, der war der Oppositionskandidat 2018. Und der tritt jetzt sozusagen auf eigenem Ticket an und dem werden schon so 3-5% zugetraut. Und das sind wahrscheinlich die, die dann Kemal Kılıçdaroğlu am kommenden Sonntag im ersten Wahlgang fehlen werden.
Ich möchte, Frau Sipper, mit Ihnen eine Wählergruppe ansprechen, die Sie ganz besonders beobachten, über Ihren YouTube-Kanal, den Sie haben. Da müssen Sie uns jetzt ganz kurz erzählen. Sie beobachten die türkischen Wähler in Deutschland. Das sind 1,5 Millionen. Welche Rolle spielen die? Was beschäftigt die?
Sie beschäftigen ganz, ganz viele Sachen. Ich würde aber an dieser Stelle kurz über die Frauen zu sprechen kommen, weil Sie, Herr Lüb, ja gesagt haben, Sie würden vielleicht gegen Erdogan wählen. Ich würde das bezweifeln, weil es sehr viele Frauen in diesem patriarchalen Land gibt, die eine solch starke Persönlichkeit als attraktiv empfinden. Also
Die wollen einen starken Mann Führer
sozusagen.
Haben.
Richtig. Aber die Deutschtürken, insbesondere die jungen Deutschtürken, mit denen ich mich wirklich beschäftige, sind eine sehr interessante Gruppe. Und es gibt, so wie ich das aufzählen kann, eigentlich 7 Gründe, warum sie Erdogan wählen. Das kann ich aus meinen Straßeninterviews sagen. Ich würde sie kurz mal auflisten. Also einmal sind es Menschen, die sagen, und das sind teilweise alles Zitate, die ich jetzt wiedergeben möchte. Ich wähle Erdogan, weil die deutschen Medien seit Jahren eine Türkei-Bashing betreiben. Das war ein Grund. Religiöse Gründe gibt es. Da hat ein junger Mann gesagt, er wählt ihn, weil er in Deutschland diskriminiert wird aufgrund seiner Religion und wegen der ganzen Islamophobie und so. Und deswegen wählt er Erdogan, weil er den Islam stärken kann in der Welt. Ein anderer hat gesagt, ja, ich wähle ihn, weil meine Eltern ihn wählen. praktisch. Ein anderer hat ihn als einen coolen Mann bezeichnet. Ich fand es sehr erstaunlich. Er sagte, er ist wie Playboy, ist cool halt. Ich weiß nicht, ob das Herrn Erdogan gefallen würde, eine solche Bezeichnung, aber... Gut, aber ich glaube, er sieht in ihm einen Underdog in der Gesellschaft. Er fühlt sich hier als junger Deutsch-Türke als ein Underdog, der wird nicht akzeptiert. Und Erdogan ist ja genauso auf die politische Bühne gekommen. Dann spielt Propaganda, was die türkischen Medien ständig betreiben, eine sehr wichtige und große Rolle. Also ich kann von sehr jungen Menschen berichten, die tatsächlich stichwortartig genau das wiedergeben, was sie in den staatsnahen Medien gesehen haben. Ich fand das erstaunlich, weil es wie eine Klausur war. Ich habe diese Frage gestellt, warum wählst du ihn? Und zack, konnte er mir das aufzählen. Alles Punkte, die in TRT vorkommen.
Das klingt ja in Strecken, Herr Schmidt, schon ein bisschen kritisch. Es fühlen sich offenbar die Angehörigen der türkischen Community diskriminiert, an den Rand gedrängt? Ist das eine politische Botschaft für Sie? Hören Sie das so?
Es zeigt zumindest ein teilweise vorhandenes gesellschaftliches Problem in Deutschland an. Mhm. Man muss nur wissen, dass viele derjenigen, die nicht Erdogan unterstützen, gar nicht mehr die türkische Staatsangehörigkeit haben, also türkischstämmige Deutsche sind, weil sie aus politischen oder persönlichen Gründen gar nicht mehr den türkischen Pass besitzen. Deshalb ist es auch nicht ganz repräsentativ, was wir an Wahlergebnissen bekommen. Aber Tatsache ist, dieses Orientieren an einem starken türkischen Anführer ist attraktiv, vor allem wenn man die wirtschaftlichen Nachteile der Erdogan-Politik der letzten Jahre nicht am eigenen Leib erfahren kann. Für Deutsch-Türken mit einem starken Euro im Geldbeutel ist die Türkei ein Paradies, während ihre Angehörigen oder entfernten Verwandten leiden unter steigenden, gestiegenen Lebensmittelpreisen und der Verarmung und der zunehmenden Arbeitslosigkeit. Deshalb wird die spannende Frage bei dieser Wahl sein, ob zumindest die in der Türkei lebenden Bürgerinnen und Bürger, das ist ja die große Mehrheit, die dann abstimmen wird, ob die jenseits von identitätspolitischen Fragen, bin ich Kurde, bin ich religiös konservativ, bin ich säkular kemalistisch ausgerichtet, die Wirtschaftslage und die schlechte Wirtschaftslage als Motivation, nicht Erdogan zu wählen, sondern die Opposition an die Macht zu bringen, verstehen können. Das ist lange Zeit überdeckt worden, diese Frage nach sozioökonomischen Entscheidungsfindungen bei Wahlen. Aber zum ersten Mal seit 20 Jahren kann die Wirtschaftslage entscheidend sein. Und diese Blöcke, die kulturell identitätspolitisch in der Türkei sich gebildet haben, aufbrechen. Das ist die Chance für Kemal Kılıçdaroğlu bei dieser Wahl.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion. Autokraten gegen Demokraten ist unser Thema. Die Schicksalswahl in der Türkei. Es diskutieren Burak Çopur, Politikwissenschaftler von der Internationalen Hochschule Essen, Uwe Lüb, unser ARD-Korrespondent in der Türkei, Nils Schmidt, gerade gehört, SPD, Mitglied des Deutschen Bundestages und Obmann des Auswärtigen Ausschusses, und Nalan Sipa, die freie Journalistin. Ich möchte einbiegen in ein Kapitel, das ich nennen möchte, was wäre, wenn die Wahl so ausfällt, dass Erdogan nochmal gewinnt. Herr Çopur, könnte man dann die Demokratie in der Türkei vergessen?
Also wenn Erdogan gewählt wird, wenn es ein Weiter-so gibt, dann bedeutet dieses Weiter-so eigentlich auch ein Weiter-so von dem, was wir bisher gesehen haben. Vielleicht noch in etwas radikalerer und etwas dramatischer Art und Weise.
Befürchten Sie eine Diktatur vielleicht?
Die Türkei ist ja, die Frage ist, was definieren Sie unter einer Diktatur? Wenn Sie in der Türkei leben würden, dann könnte man definitiv darauf eine Antwort geben, wenn Sie in der Opposition wären, beziehungsweise eine oppositionelle Stimme wären, dann wäre die Türkei für Sie ganz klar eine Diktatur. Da sehen Sie ja daran, wie es Ihren Kollegen, Ihren Journalistenkollegen, aber Oppositionellen, aber auch beispielsweise der kurdischen Bewegung geht, wie sehr sie kriminalisiert werden, ihre Abgeordneten über 10.000 mittlerweile festgenommen beziehungsweise auch im Gefängnis sitzen und Bürgermeister abgewählt worden sind. Also die Türkei würde bei einem weiter so mit Erdogan sich weiter destabilisieren, nicht nur innenpolitisch als auch in der Region. Wir haben ja ein sozusagen eine Vorahnung darüber, was passieren kann in den Ägäis, in den türkisch-griechischen Auseinandersetzungen, aber auch mit Blick auf Zypern. Hier erwarte ich nichts Positives, auch nicht für die Sicherheit Europas mit Erdogan.
Wir kommen auf die Außenpolitik gleich noch zu sprechen.
Genau, mit Erdogan wird die Türkei nicht zur Ruhe kommen. Das kann man, denke ich, so sagen. Und falls Kılıçdaroğlu gewinnen sollte, und die Umfragen deuten ja darauf hin, dass selbst wenn er im ersten Wahlgang nicht gewinnen, also den ersten Wahlgang nicht für sich entscheiden würde, käme es ja zu einer zweiten Stichwahl.
Am 28.
Da gehen die meisten,
Mai, genau.
Genau, dann gehen die meisten Umfragen davon aus, dass Kemal Kılıçdaroğlu die Wahl für sich entscheidet. Und das bedeutet wiederum eine Demokratisierung, eine Normalisierung der Türkei und auch eine Befriedung in der türkischen Außenpolitik.
Frau Sipa.
Also man kann sich das ja etwas kategorisch anschauen. Was passiert gesellschaftlich, wenn Erdogan gewählt wird? Ich glaube, da werden sehr viele junge Menschen insbesondere das Land verlassen wollen. Der Türkei steht ein Braindrain bevor. Das weiß ich, weil sehr viele auf Social Media mich anschreiben und fragen, wie können wir nach Deutschland kommen? Was muss ich machen, um dort studieren zu können? Das ist unglaublich, was für ein Interesse Menschen insbesondere an Deutschland haben. Im Gegensatz dazu hat Kılıçdaroğlu viele Ärzte, viele Ingenieure, die im Ausland sind, dazu aufgerufen, zurückzukehren. Er hat gesagt, Ärzte, ich weiß, ihr konntet hier nicht gut arbeiten, aber kommt zurück. Sobald wir an die Macht kommen, verbessern wir eure Arbeitsbedingungen. Wenn wir uns die Medien anschauen, also die im Bündnis von Erdogan ist eine Partei, Yeniden Refah Partisi, die vorgeworfen hat bzw. zur Diskussion gestellt hat, dass die Medien nicht sittlich genug seien. Und das ist eine ziemlich gefährliche Partei. Die Frage ist dann, was passiert, wenn Erdogan tatsächlich an der Macht bleiben sollte und mit solchen noch konservativeren Parteien kooperiert. Hingegen sagt Kılıçdaroğlu, sobald wir an der Macht sind, gibt es wieder Meinungsfreiheit. Ihr dürft mich dann kritisieren. Das wird gar kein Problem sein. Bei beiden, muss man aber sagen, wird es das gleiche Ergebnis geben in Bezug auf Migration und Flüchtlinge. Beide sagen nämlich, sie wollen syrische Flüchtlinge zurückschicken.
Wir werden darauf zu sprechen kommen, mein Lieb. Ich höre immer wieder und lese in Berichten aus der Türkei, dass tatsächlich diskutiert wird, ob Erdogan eine Niederlage akzeptieren würde. Können Sie sich vorstellen, dass Erdogan den Trump macht?
Ja, vielleicht nicht er selber, aber seine Anhänger. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich kann das nicht überprüfen. Ich höre das nur immer wieder, dass viele, sagen wir mal, eingefleischte AKP-Anhänger, und man muss da schon von, also Erdogans Partei, man muss da schon von circa 30% ausgehen, von denen seien viele bewaffnet. Ich, wie gesagt, kann das nicht überprüfen, aber vorstellbar ist einiges. Und ich kann mir nicht vorstellen, im Gegenteil dazu, dass Erdogan das wirklich einfach so akzeptiert. Dass er eine Niederlage akzeptiert und nach guter demokratischer Manier dann abtritt.
Also Herr Lüb sagte eben, seine Anhänger würden vielleicht auf die Straße gehen. Man hört natürlich davon, dass bewaffnete Menschen, auch IS-nahe Gruppen, dann auf die Straßen gehen können. Aber ich habe da eine ganz andere Vermutung. Ich glaube, sobald die Menschen sehen, dass er die Wahlen verloren hat, wird keiner etwas machen. Weil ihnen geht es, glaube ich, um diese mächtige Figur, die bis jetzt immer die Wahlen gewonnen hat. Aber sobald er verliert, das ist dann wie auf einem sinkenden Schiff. Dass wir alle werden dann dieses Schiff verlassen wollen.
Herr Joppe, da würde ich auch Ihre Meinung da gerne dazu hören.
Ja.
Also die Frage ist ja, gibt es eine Atmosphäre der Gewalt, ja, nicht?
Ja, also die Frage, die sich aus meiner Sicht stellt, ist ja nicht die Frage, ob die Opposition gewinnt, sondern wie sie gewinnt. Und das ist tatsächlich eine Frage, die in der Türkei zentral diskutiert wird. Also wie, das heißt, wie hoch sie diesen Wahlsieg gegenüber Erdogan erlangen wird. Wenn das ein klarer, und da bin ich bei Frau Sipal, wenn das ein klarer, eindeutiger Wahlsieg auch im ersten Wahlgang schon für Kemal Kılıçdaroğlu, zugunsten Kemal Kılıçdaroğlu ausgehen wird, diese Wahl, dann glaube ich, dann denke ich, dass Präsident Erdogan und seine Anhänger diese Niederlage akzeptieren werden müssen. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn die Wahl knapp ausfallen sollte, und da gibt es ja auch genug Umfragen, die darauf hindeuten, also je knapper das Ergebnis wird, desto höher wird vermutlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Erdogan hier als Spielverderber auftreten wird und seine Anhänger möglicherweise auch gegen eine solche knappe Entscheidung protestieren werden. Darauf deuten mittlerweile auch hier AKP-nahe Medien und auch Journalistinnen. Heute hat Nagihan Alsu, eine bekannte AKP-nahe Journalistin, darauf angespielt, dass, wenn die Wahl knapp ausfallen würde, gäbe es sozusagen Chaos in der Türkei und man brauche ein klares, deutliches Ergebnis. Also das hängt stark davon ab. Die Gewalt und die Auseinandersetzungen, die dann vermutlich auch nach Deutschland exportiert werden können, je nach sozusagen Dramatik der Situation, also der Türkei stehen sehr bewegende, vielleicht auch sehr schwere Zeiten in den nächsten zwei Wochen noch bevor.
Herr Lüb, das zentrale Versprechen der Opposition, Sie merken, ich vermeide ein bisschen den Namen Kılıçdaroğlu, das zentrale Versprechen ist das Demokratieversprechen. Ich frage mich aber, so wie das AKP-System aufgebaut ist, so wie Erdogan das ganze Land umgestaltet hat, wie kann es gelingen, diesen gesamten Apparat wieder umzubauen? Wie groß ist die Gefahr, dass die gesellschaftlichen Gräben sich dann noch vertiefen? Wie schätzen Sie das ein?
Also zumindest ist eine solche Gefahr nicht gering zu schätzen. Denn nach 20 Jahren AKP-Regierung, man kennt das etwas abgeschwächt auch aus westlichen Demokratien, da ist genau dasselbe, wenn eine Partei oder eine die Regierung hauptsächlich tragende Partei sehr, sehr lange regiert hat, dann ist natürlich die gesamte Ministerialbürokratie mehr oder weniger zugeschnitten auf diese Partei. Und das haben wir sicherlich in einer nochmal verschärfteren Form in der Türkei. Das heißt, Blut, Schweiß, Tränen wird das bedeuten. Das hat Martin Erdmann gesagt, der frühere Botschafter in der Türkei. Im Sinne von, das wird viel, viel Arbeit sein, die Spaltung, die Polarisierung, die in der Gesellschaft vorhanden ist, zu überwinden, die Bürokratie nach 20 Jahren AKP umzubauen und eben auch die Menschen im Land mitzunehmen. Natürlich ist die Erwartungshaltung sehr, sehr groß, vor allem bei denjenigen, die unter der schwächelnden, unter der kriselnden Wirtschaft sehr stark leiden, dass sich sehr schnell etwas ändert. Und das wird mitnichten innerhalb von wenigen Wochen oder auch gar Monaten spürbar für die Menschen sein. Das heißt also, das wird eine ganz schwierige Übergangsphase.
Wobei man sagen muss, dass das Kennzeichen dieser Oppositionsparteien und vor allen Dingen des Kandidaten ja wohl diese Versöhnungsfähigkeit ist, kann man das sagen?
Das ist zumindest deren Wahlversprechen.
Die Kompromisskultur wird da wieder sicherlich aufleben.
Die treten dafür ein. Also ich würde mich davor schonen, irgendwelche Wahlversprechen von denen zu wiederholen, weil man weiß ja nicht, was passieren wird. Also ich habe Kılıçdaroğlu live getroffen und ich hatte einen ganz anderen Eindruck von ihm, als ich ihn so menschlich vor mir gesehen habe. Er tritt immer als sehr bescheiden und sehr ruhig und sehr besonnen auf. Aber als ich ihn so vor mir stehend gesehen habe, habe ich gedacht, der ist schon so, es hat mich so ein bisschen dran erinnert, wie so ein Soldat eigentlich.
Auch ein Alphatier?
Ich glaube, das muss er sogar sein, um so eine komplizierte Partei wie die CHP zusammenzuhalten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will echt nichts sagen, wie er sich verändern könnte, wenn er an die Macht kommt.
Interessant. Wir müssen über Außenpolitik sprechen. Und da brauchen wir den Politiker Nils Schmidt dazu. Warum müssen wir das tun? Weil die Türkei für uns von ganz besonderem Interesse ist. Und kann man das sagen, dass sich unter Erdogan die deutsch-türkischen Beziehungen, so wichtig wie sie sind, dramatisch verschlechtert haben?
Ja, auf alle Fälle. Und das hat viel auch mit dem Gebaren von Erdogan zu tun, diesen persönlichen Attacken auf Frau Merkel, auf die deutsche Politik, wie auch gegenüber anderen westlichen Regierungen und mit der Verschlechterung der rechtsstaatlichen und demokratischen Lage im Land. Denn das Versprechen war ja von Erdogan, er führt die Türkei in die EU. Wir haben aber nur Rückschritte in den letzten Jahren gesehen, keinerlei Fortschritte. Und deshalb ist umgekehrt das Wahlversprechen der Opposition, den Rechtsstaat wiederherzustellen, die Demokratie zu stärken über die Wiederherstellung des parlamentarischen Systems, die Freilassung der politischen Gefangenen, angefangen von Selahattin Demirtas, dem ehemaligen HDP-Vorsitzenden, die Freilassung von Osman Kavala, die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Das hat auch massive außenpolitische Auswirkungen, weil das natürlich die Türkei wieder enger an die EU heranführt und wir Zusammenarbeitspotenziale heben können, die letzten Jahre brachgelegen sind. Ich denke an die Zollunion, an die Frage der Visaliberalisierung. Alles Punkte, die liegen geblieben sind, weil Erdogan nicht bereit war, die notwendigen Maßnahmen im türkischen Recht, im türkischen Justizsystem zu veranlassen. Umgekehrt bedeutet es aber auch, wir Europäer können uns im Falle eines Wahlsieges der Opposition nicht einfach bequem zurücklehnen und sagen, wir machen gerade weiter so, wie wir die letzten Jahre die Türkei auf Distanz gehalten haben. Dann werden die Türken von sich aus auf die EU zugehen und sagen, wir haben geliefert, jetzt seid ihr dran. Wir wollen wieder eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir wollen vielleicht auch mal wieder EU-Beitrittsgespräche wieder aufnehmen, die im Moment aus guten Gründen auf Eis liegen. Und wir werden insgesamt eine wesentlich sachlichere, auch von der Atmosphäre bessere außenpolitische Diskussionslage mit der Türkei haben. Es werden nicht alle Probleme gelöst, ob Zypern oder Nordsyrien ist. Da werden weiterhin nationale Interessen auch von der neuen Regierung formuliert werden. Aber der Gesprächsfaden wird ein wesentlich angenehmerer sein. Und das ist schon viel wert angesichts der verschärften Rhetorik, die wir von Erdogan gewöhnt waren.
Ich frage mich aber, wie lange die Gesprächsatmosphäre angenehm sein wird, wenn die Türkei den Beitrittswunsch an die EU wieder heranträgt. Es scheint mir ja nicht gerade die Priorität eines Beitritts der Türkei zu sein. Die Priorität liegt im Augenblick bei der Ukraine, bei Georgien, bei Republik Moldau. Das wird schwierig werden.
Auf alle Fälle. Deshalb hat sich Kılıçdaroğlu auch bei den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, darauf konzentriert, die Zusammenarbeit mit Europa bei anderen Themen jenseits des EU-Beitritts voranzutreiben. Es wird vor allem um das Thema Zollunion, wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen.
Also erstmal kleinere Schritte.
Kleinere Schritte. Und wir werden gefordert sein, bei der wirtschaftlichen Lage, in der sich die Türkei befindet, auch schnell zu reagieren. Es wird schon die Frage sein, ob die westliche Staatengemeinschaft bilateral, multilateral auch Finanzhilfen an die Türkei geben kann, damit sie aus diesem Morast, in dem sich die Türkei aufgrund der vorsichtig gesagten unorthodoxen Wirtschaftspolitik von Erdogan befindet, da rauskämpfen kann. Denn die neue Regierung würde ja dann auch gemessen an den Arbeitslosenzahlen, an der Entwicklung des Wachstums und nicht nur an der Umsetzung von Rechtsstaats- und Demokratiereformen.
Nun hat man, Herr Lüb, den deutlichen Eindruck gewonnen, dass Erdogans Außenpolitik sehr starken Schlingerkurs fährt. Manche sprechen von einer Schaukelpolitik. Das hat man ablesen können, besonders am türkischen Verhalten nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Man hat den Eindruck, die Türkei habe sich vom Westen entfernt. Teilen Sie dieses Gefühl?
Wenn wir den Westen definieren als NATO und Europäische Union, dann würde ich sagen, ja. Bei der Europäischen Union gehört sicherlich oder zur Geschichte der EU und der Türkei gehört sicherlich auch zur ganzen Wahrheit, dass in der EU starke Vorbehalte da waren und nach meiner Einschätzung sind, ob man ein Land wie die Türkei überhaupt möchte. Sollte die Türkei Mitglied werden, wäre sie ja sofort das größte, bevölkerungsreichste Land und eben auch noch das Land, das nicht christlich, sondern muslimisch geprägt ist. Und das wäre, glaube ich, für viele in der EU, ich will nicht sagen ein Schock, aber damit fremdeln einige. Diese Schaukelpolitik, die Sie ansprechen, die ist tatsächlich sehr deutlich geworden seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, weil die Türkei das im Prinzip einzige Land der im weitesten Sinne westlichen Hemisphäre ist, das zu beiden Ländern Kontakte, sogar gute Kontakte unterhält, sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Und das geht ja so weit, dass auf der einen Seite Waffen geliefert werden aus der Türkei an die Ukraine, auf der anderen Seite man sich aber Gas liefern lässt aus Russland, was in der Türkei dringend benötigt wird und dann auch noch mit den Zahlungen im Verzug ist und sich den Kaufpreis stunden lässt, was man natürlich auch als eine Art Wahlkampfhilfe Russlands für Erdogan interpretieren kann.
Frau Sipper.
Also die türkische Politik oder die Außenpolitik kann man so bezeichnen. Man kann sie aber auch als eine sehr pragmatische und interessengeleitete Außenpolitik sehen. Und da muss man sich vielleicht auch nur die Frage stellen, inwiefern wir hier in der Bundesregierung mit einem moralischen Anspruch, mit einer feministischen Außenpolitik an solche Länder herantreten. Das ist für mich auch ein großes Fragezeichen, inwiefern man diese Versprechen einlösen kann tatsächlich.
Man muss ja auch sagen, Herr Csopor, dass die Türkei durchaus auch eine positive Rolle spielt. Zum Beispiel bei den Verhandlungen mit Russland und der Ukraine über den Weizenkorridor. Erdogan verhandelt da mit Putin auf Augenhöhe, das ist deutlich sichtbar. Könnte das Kemal Kılıçdaroğlu auch tun, in derselben Art und Weise?
Ich denke schon. Also Kemal Kılıçdaroğlu ist nicht weniger Staatsmann als Recep Tayyip Erdogan. Er ist nur ein anderer sozusagen Staatsmann von seinem Stil und von seinem politischen Background her. Kemal Kılıçdaroğlu hat ja jetzt auch nicht eine Anti-Russland-Politik angekündigt. Die wird es so auch nicht geben. Die Türkei ist mit Russland sehr eng verbunden, wirtschaftlich, also im Tourismusbereich, im Energiebereich. Das wird die Türkei auch weiterhin fortsetzen. Nur es wird, und das ist wichtig, was Herr Schmidt gesagt hat, es wird mit Kemal Kılıçdaroğlu als Präsident eine Neuorientierung in der Europapolitik geben. Eine Verwestlichung und Europäisierungsstrategie ist ja bereits durch den Chefberater und ehemaligen Botschafter Ünal Çeviköz angekündigt worden. Das heißt, weniger Russland, mehr Westen und auch die Beziehungen zur NATO werden neu justiert werden müssen. Also wenn wir denken an die NATO-Blockade Schwedens, und auch Finnlands, aber auch an den Kauf der S-400-Raketen, die jetzt irgendwo im Lager rumstehen und nicht benutzt werden. Also da wird es auf jeden Fall eine Neuorientierung geben. Und es ist auch wichtig dann, dass die Europäische Union, aber auch Deutschland dann der Türkei die Hand reicht und sie unterstützt auf dem Weg nach Europa.
Herr Csopor, ich gucke ein bisschen mit Sorge auf die Uhr. Wir haben jetzt noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Deshalb läute ich mal die Schlussrunde
ein. Aber die Gesprächsanteile waren ja jetzt, ich sag mal, nicht besonders gerecht verteilt. Deswegen habe ich mir herausgenommen, eine Minute mehr zu sprechen.
Gut, okay. Frau Sipper, die Türkei war nie eine vollkommene Demokratie. Es hat 3 Militärputsche gegeben, daran kann man es ablesen. Trotzdem haben Sie Hoffnung auf eine Redemokratisierung?
Ja, ich glaube, die Hoffnung sollte man auch nicht aufgeben, denn es ist fast die Hälfte der Bevölkerung, die für Erdogan ist. Es ist aber auch die andere Hälfte der Bevölkerung, die gegen ihn ist. Und ich glaube, deswegen können wir uns vielleicht demnächst auch mehr auf diese Gesellschaftsgruppe konzentrieren.
Herr Schmidt, wenn Sie die Türkei verorten im Systemkonflikt zwischen Autokratien und Demokratien, ist das dann eine Schlüsselwahl, die wir am Sonntag erleben werden?
Es ist eine Schlüsselwahl, aber die Demokratie und die Zivilgesellschaft in der Türkei sind sehr stark. Es ist kein Vergleich zu Russland beispielsweise. Deshalb bin ich hoffnungsvoll, dass die Türken aus eigener Kraft den Weg hin zu mehr Rechtsstaatlichkeit und Demokratie finden. Und wir sollten sie dann auch dabei unterstützen.
Wird Herr Lüb die Türkei zum Modellfall eines Staates, der sich nicht festlegen möchte zwischen den Blöcken, der immer so ein bisschen lavieren wird?
Das glaube ich nicht, hängt letztlich aber natürlich vom Ausgang der Wahlen ab. Und wir haben 2 Wahlen, das muss man auch sehen. Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass es instabil im Land werden kann. Denn wer auch immer Präsident ist und auch in diesem Präsidialsystem eine Mehrheit im Parlament braucht man auch zum Regieren. Und das kann eine sehr schwierige Situation werden, wenn möglicherweise der Oppositionsblock im Parlament stark sein wird und der Präsident weiter Erdogan heißt.
Das war die Diskussion im Deutschlandfunk. Autokraten gegen Demokraten, die Schicksalswahl in der Türkei. Es diskutierten Burak Çopur, Politikwissenschaftler aus Essen, Uwe Lüb, ARD-Korrespondent in der Türkei, Nils Schmidt, SPD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, und Nalan Zipa, die freie Journalistin. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich bedanke mich und wünsche uns allen einen angenehmen Abend.